wenn sie um Asyl baten. Jetzt hat ein Berliner Gericht gegen das Vorgehen der Regierung entschieden. Dazu die Nachrichten mit Ingo Jansen.
Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden. Das Gericht begründet sein Urteil damit, dass Asylsuchende ohne Durchführung des sogenannten Dublin-Verfahrens nicht abgewiesen werden dürften. Deutschland müsse ein solches Verfahren abschließen, um zu klären, welches EU-Mitgliedsland zuständig ist. Die Bundesregierung könne sich nicht auf eine Ausnahmeregelung stützen. Darauf hatte sich Innenminister Dobrindt aber berufen. Mit dem Urteil hatten die Anträge dreier Somalier Erfolg, die Anfang Mai kurz nach ihrer Einreise von Frankfurt/Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Mithilfe des Software-Milliardärs und Mäzens Hasso Plattner wird in den kommenden 10 Jahren ein neuer Universitätscampus in Potsdam geschaffen. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung am Nachmittag mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem soll das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert werden. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden. Wie viel Geld genau in den neuen Unicampus und den Ausbau des HPI in Potsdam fließt, soll, ist nicht bekannt. Laut Plattner ist von einer dreistelligen Millionensumme auszugehen.
Die ehemalige deutsche Außenministerin Baerbock ist neue Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York. In einer geheimen Abstimmung hat sie am Nachmittag 167 Stimmen der 193 Mitgliedsländer erhalten. Baerbock war ohne Gegenkandidatin angetreten. Die offizielle Amtseinführung ist für Anfang September vorgesehen. Die Präsidentin der UN-Generalversammlung hat in erster Linie protokollarische Aufgaben, beispielsweise die Leitung von Sitzungen und die Festlegung von Tagesordnungspunkten. Die zweite Runde der Gespräche zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine in Istanbul über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Die Verhandlungen dauerten offenbar nur gut eine Stunde. Über Ergebnisse ist noch nicht viel bekannt. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Es sei ein weiterer Austausch Gefangener vereinbart worden, hieß es von ukrainischer Seite. Zudem soll eine Liste mit Namen verschleppter Kinder übergeben worden sein. Auch sollen beide Seiten ihre Vorstellungen über die Voraussetzungen für eine Waffenruhe übergeben haben. Russland hatte eine vorzeitige Übergabe eines sogenannten Memorandums verweigert. Die Gespräche waren die zweiten direkten binnen weniger Wochen. Zuvor hatten beide Seiten vor 3 Jahren direkt miteinander gesprochen.
Großbritannien will massiv in seine Armee investieren. Nach Angaben von Premierminister Starmer soll unter anderem die Flotte von atomgetriebenen U-Booten ausgebaut werden. Geplant seien außerdem neue Munitionsfabriken und bis zu 7000 neue Langstreckenwaffen. Das Königreich könne die Bedrohung, die Russland darstelle, nicht ignorieren, erklärte der Premier. Man müsse anerkennen, dass sich die Welt verändert habe. Starmer hat sich verpflichtet, die Verteidigungsausgaben bis 2027 von 2,3 auf 2,5% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Langfristig strebt er 3% an. Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der CDU-Außenpolitiker Ziemiak hat im rbb24-Inforadio betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend teils wolkig, teils klar und noch ein paar Schauer oder Gewitter. Dazu weht ein böiger Westwind. Aktuell in Berlin-Adlershof 20 Grad, in Friedrichshagen 18, Cottbus 24 und Brandenburg an der Havel 23 Grad. Morgen ein freundlicher und meist trockener Mix aus längerem Sonnenschein und lockeren Wolken, 23 bis 26 Grad. Die Zeit, es wird 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Kaum war Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU im Amt, da hat er schärfere Grenzkontrollen angeordnet. Er veranlasste auch, dass die Bundespolizei Menschen an der Grenze zurückweisen darf, die Asyl beantragen wollen, mit Ausnahme von schwangeren Kindern und anderen Menschen, die zu sogenannten vulnerablen Gruppen gehören. Es gibt jetzt eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts zum Erlass des Innenministers. Und was das Gericht in dem Eilverfahren festgestellt hat, das erklärt unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
In dem Beschluss steht, dass Zurückweisungen hinter der deutschen Grenze rechtswidrig sind. In dem konkreten Fall ist Folgendes passiert. Zwei Männer und eine Frau aus Somalia sind mit dem Zug aus Polen nach Frankfurt-Oder gefahren. Frankfurt-Oder liegt ja unmittelbar an der deutsch-polnischen Grenze und am Bahnhof sind die drei dann durch die Bundespolizei kontrolliert worden. Sie haben alle drei gesagt, dass sie Asyl beantragen wollen, aber sie sind am selben Tag noch nach Polen zurückgewiesen worden. Dagegen haben sich die drei Somalier mit Eilanträgen gewandt und sie haben Recht bekommen.
Ja, und was das nun genau bedeutet, dazu noch einmal Bianca Schwarz.
Das Gericht stellt klar fest, dass auf deutschem Staatsgebiet keine Zurückweisungen stattfinden dürfen. Stattdessen muss das Dublin-Verfahren angestoßen werden. Das heißt, es muss zuerst überprüft werden, welches andere EU-Land für das Asylverfahren zuständig ist. Das Dublin-Verfahren kann man aber, sagt das Gericht, an der Grenze durchführen. Das heißt, Asylsuchende haben deswegen nicht automatisch das Recht, jetzt komplett in die Bundesrepublik einzureisen. Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar, soll heißen, das gilt ab sofort.
Soweit Informationen von Bianca Schwarz aus dem Hauptstadtstudio zu dieser Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Polen hat ein neues Staatsoberhaupt, Karol Nawrocki. Er hat nur knapp gewonnen, aber das genügt dem Rechtsnationalen, um der liberalen Regierung in Warschau das Leben schwer zu machen. Und möglicherweise hat ja seine Wahl auch negative Folgen für Deutschland und Europa. Das befürchtet unser Polen-Korrespondent Martin Adam in seinem Zwischenruf.
Na, Żeletki hieß es in Polen. Um eine Gillette, eine Rasierklingenbreite also, hat Karol Nawrocki gewonnen. Nicht, so viel kann man sagen, weil er ein begnadeter Politiker wäre. Bisher war er gar keiner. Nawrocki hat die Schlagzeilen durch Skandale beherrscht. Durch seine Hooligan-Vergangenheit, durch mutmaßliche Kontakte zu Kriminellen, dadurch, dass er sich mitten in einer Fernsehdebatte ein bisschen Nikotinaufputscher unter die Lippe schieben musste. Die Liste ist lang. Und trotzdem wird der bis zur Wahl kaum bekannte Nawrocki Polens nächster Präsident. Mit ausdrücklichem Magersegen aus Washington. Das ist vor allem eines. Ein Sieg für Jarosław Kaczynski. Sie erinnern sich vielleicht, Kaczynski, dessen Peace-Partei Polen bis 2023 regiert hat, der die öffentlichen Medien, die Bildungs- und Kulturpolitik, vor allem große Teile der polnischen Gerichte auf Parteilinie gebracht hat, der den Menschen seit Jahren erklärt, die andere Seite, sein ewiger Widersacher Donald Tusk, sei eigentlich ein deutscher Agent, der im Auftrag Berlins und Brüssels Polen klein halten wolle. Die Peace wurde 2023 zwar abgewählt, aber der PiS-nahe Präsident, das PiS-nahe Verfassungsgericht, Fernsehsender mit PiS-Agenda, alles noch da. Und PiS-Chef Kaczynski hat seine Zeit an der Macht genutzt, um jetzt, selbst von der Oppositionsbank aus, jede nachfolgende Regierung effektiv blockieren zu können. Und die Chancen, dass die PiS schon bald wieder auf die Regierungsseite wechseln kann, stehen jetzt deutlich besser mit Karol Nawrocki im Präsidentenpalast. Aber Rechtspopulismus ist keine polnische Erfindung. Überall in Europa legen PiS-ähnliche Parteien zu. Wir sind dumm, wenn wir nicht aus dem polnischen Beispiel lernen. Rechtspopulisten meinen es ernst. Sie halten, was sie versprechen, wenn sie vom großen Aufräumen, von der Rache an ihren Gegnern, von neuen Zeiten und ganz anderen Verhältnissen sprechen. Einmal wirklich an der Macht, lassen sie sich nicht mehr einfach so abwählen. Das ist das politische Programm von Trump, Orban und auch Kaczynski. Wir sollten sie beim Wort nehmen. Noch haben wir die Wahl.
Das war der Zwischenruf, der Kommentar im RBB 24 Inforadio heute von unserem Korrespondenten in Warschau, Martin Adam. Morgen wird in Südkorea ein neuer Präsident gewählt. Das bisherige Staatsoberhaupt Yoon war ja seines Amtes enthoben worden, nachdem er im vergangenen Dezember plötzlich das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Die Folge war eine monatelange Staatskrise. Einen Rückblick auf die turbulenten Ereignisse hören Sie jetzt von unserem Südkorea-Korrespondent Ulrich Mentgen.
Tumult in Seoul am späten Abend des 3. Dezember 2024. Soldaten in voller Kampfmontur brechen in das Parlamentsgebäude ein. Die Nationalversammlung, das Allerheiligste der südkoreanischen Demokratie, ist umstellt. Mitarbeiter und Abgeordnete blockieren mit Möbeln die Gänge, nebeln die Soldaten mit Feuerlöschern ein. Ein Abend, der in Südkorea Geschichte schreibt. Was der konservative Präsident Yoon verkündet, klingt nach einer ernsthaften Bedrohung. Ich erkläre hiermit das Kriegsrecht. Es drohe ein Umsturz durch nordkoreanische Agenten. Bewiesen wird das nie. Mit dem Kriegsrecht ergreift er umfassende Vollmachten, kann seine Gegner inhaftieren lassen und die Medien zensieren. Doch Yoon hat sich verkalkuliert. Tausende Demonstranten strömen noch in der Nacht zum Parlament und umringen nun ihrerseits die Belagerer. In der unübersichtlichen Situation schaffen es immer mehr Abgeordnete in den Plenarsaal. Sie beschließen die sofortige Aufhebung des Kriegsrechts. Die Demokratie in letzter Minute gerettet. Präsident Yoon hatte sich politisch festgefahren, blockiert von der Opposition, die im Parlament die Mehrheit hat. Statt Kompromisse zu suchen, wollte Yoon wohl mit dem Kopf durch die Wand. Nun wird gegen ihn wegen Aufruhrs und Machtmissbrauchs ermittelt. Doch der Präsident zieht sich in seinen Amtssitz zurück. Erst am 15. Januar, mehr als einen Monat nach der Nacht des Kriegsrechts, stellt er sich den Ermittlern. Zum ersten Mal kommt in Südkorea ein amtierender Präsident in Untersuchungshaft. Gleichzeitig tobt zwischen Parlamentsmehrheit und Regierung ein Machtkampf. Es dauert quälende 3 Monate, bis das Verfassungsgericht im April entscheidet. Der Angeklagte, Präsident Yoon Suk-yeol, wird seines Amtes enthoben. Jubel auf den Straßen von Seoul, aber ausgestanden ist die Krise immer noch nicht. Im Strafrechtsprozess gegen Yoon ist noch kein Urteil gefallen. Der Ex-Präsident ist längst wieder auf freiem Fuß. Die Lager stehen sich unversöhnlich gegenüber. Das politische Klima in Südkorea scheint dauerhaft vergiftet.
Ja, und morgen wird in Südkorea ein neuer Präsident gewählt. Zurück zu uns in die Region. Berlin ist bei der Windenergie bundesweit das Schlusslicht. Und das liegt zum einen daran, dass im Stadtstaat der Platz knapp ist. Aber Bremen und Hamburg zeigen, dass auch in Ballungsräumen mehr geht und gehen muss. Denn der Bund hat schon vor einiger Zeit ein Gesetz beschlossen, wonach jedes Bundesland auf einem bestimmten Teil seiner Landesfläche Windräder bauen muss. Und jetzt hat der Senat den nächsten Schritt dazu getan. Unser Landespolitikreporter Jan Menzel berichtet.
In Blankenfelde, ganz im Norden Pankows, auf den Rieselfeldern in oder in der Krummdammer Heide unweit des Mückelsees. Hier könnten sich zukünftig die Rotorblätter von bis zu 230 Meter hohen Windrädern drehen. Insgesamt 8 große Areale hat der Senat als mögliche Bereiche für Windenergie identifiziert. Dafür muss aber zunächst der Flächennutzungsplan geändert werden. Das erforderliche Verfahren hat Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, angeschoben. Gleichzeitig dämpft Gäbler aber die Erwartung, dass nun alles ganz schnell geht oder gar schon konkrete Entscheidungen über den Bau von Windrädern gefallen sind.
Der Flächennutzungsplan weist Möglichkeiten aus, um eben eine Grobsortierung zu haben. Und genau das ist das, was jetzt passiert, dass wir sagen, diese Flächen könnten grundsätzlich geeignet sein für Windkraftanlagen. Ob sie es wirklich sind, muss dann im Detail nochmal untersucht werden bei der Bauleitplanung bzw. der Baugenehmigung.
Für Kritiker der Windräder, ob nun Tierschützer oder Anwohner, kommt jetzt die Phase, in der sie Einwände geltend machen können. Ab dem 10. Juni läuft einen Monat lang die Beteiligung der Öffentlichkeit. Bedenken seien dabei ganz normal, sagt Bausenator Gäbler.
Die müssen aber dann auch substanziiert werden. Windräder sind halt keine Geschmacksfrage, auch wenn ich das verstehe bei einigen, sondern es ist halt eine Frage der technischen Umsetzbarkeit und der Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Menschen.
Grundsätzlich hinter dem Ausbau der erneuerbaren Energien steht der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Kritisch sieht er aber insbesondere, dass auch Flächen im südlichen Grunewald oder um den Teufelsberg in die engere Auswahl gekommen sind. BUND-Sprecher Nikolaus Schuster.
Der Senat hat es vor allem unterlassen, potenziell geeignete Flächen zu untersuchen, die zum Beispiel durch Industrie oder Verkehr geprägt sind. also große Bahnbetriebsanlagen oder auch Gewerbeflächen.
Was sich der BUND noch wünscht, ist mehr Tempo. Die gesetzlichen Vorgaben seien schließlich eindeutig. Bis 2027 muss Berlin 0,25% seiner Landesfläche als mögliche Bereiche für den Bau von Windkraftanlagen ausweisen. Bis 2032 muss dieser Nachweis sogar für 0,5% der Landesfläche erbracht werden. Insgesamt geht es um eine Fläche, die in etwa der des ehemaligen Flughafens Tegel entspricht.
Soweit Informationen zum Windradplan für Berlin.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die French Open gehen in ihre entscheidende Phase. Die Viertelfinalpartien werden derzeit ermittelt und im Viertelfinale steht bereits Alexander Zverev, Deutschlands Tennis Nummer 1, hatte heute keine Mühe, denn sein Gegner musste verletzt aufgeben. Guido Ringel in Paris, waren anderthalb Sätze für Zverev zu wenig? Er ist ja gleich noch trainieren gegangen.
Genau, er ist trainieren gegangen. Das ist wichtig für ihn, den Körper warm halten sozusagen, auch eine Belastungssteuerung, nicht zu wenig, dass es plötzlich absackt, im Rhythmus bleiben, das Gefühl für die Plätze hier weiterhin hochhalten, auch mental sich weiterhin fordern, auch eine Trainingseinheit ist eine Herausforderung. Also alles sozusagen im Blick behalten. Es waren ja nur 51 Minuten gegen Talon Griekspoor heute, dem Niederländer. Dann musste der aufgeben, die Nummer 35 in der Welt. Bis dahin war es ein, sagen wir mal, überschaubares Niveau in diesem Match, aber das hatte eben auch mit Griekspoor und seiner Bauchmuskelverletzung zu tun. Die wurde im Verlauf der Partie immer schlimmer und deswegen war dann Mitte des zweiten Satzes Schluss und Zverev war im Viertelfinale.
Der hat nun Kräfte gespart. Könnte das im Viertelfinale ein Vorteil für ihn sein?
Ja, das ist immer ein Vorteil. Also ein Grand-Slam-Turnier ist sozusagen die maximale Belastung. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Es ist eine Herausforderung, wenn man über im besten Falle 2 Wochen ständig seine Bestleistung geben muss. Denn es treten 128 Spieler hier von Beginn an. Und es sind dann 7 Runden, die man im besten Falle, wenn man das Finale erreicht, überstehen muss. Das ist eine absolute Herausforderung. Auch wenn Grand-Slam-Turniere, 4 gibt es davon im Jahr, natürlich für die meisten Routine sind. Es ist der Höhepunkt eines jeden Tennisspielers und da abzuliefern konstant, das ist wirklich insofern belastend auch, als dass es eben auch die Psyche herausfordert. Insofern, wenn man da körperlich jetzt schon mal Körner sparen kann, ist das für einen Alexander Zverev, der ja als einer der fittesten gilt, trotzdem sicherlich ein Vorteil. Gegebenenfalls haben die Gegner da mehr Stunden Spielzeit auf dem Buckel.
Schauen wir auf das Match, was im Hintergrund läuft. Der Viertelfinalgegner von Zverev, wer könnte das werden?
Ja, aller Voraussicht nach der große Novak Djokovic, der spielt gerade gegen Cameron Norrie hier auf dem großen Center Court und der hat den ersten Satz, der erfolgreichste Tennisspieler der Geschichte, gewonnen. Novak Djokovic gegen Norrie, den Briten. Jetzt sind wir anfangs des zweiten Satzes. Er ist nicht so super souverän, Novak Djokovic, aber man muss ihm schon zutrauen, dass er das Ding hier holt und dann hätten wir Djokovic gegen Zverev im Viertelfinale. Also das ist dann mal wirklich ein richtiges Tennismatch.
Und bei den Frauen im Tennis, gab es da heute Überraschungen?
Es gab eine große Überraschung zur Freude der französischen Zuschauer, Louise Boisson, eine Spielerin, die nicht einmal in den ersten 300 der Weltrangliste aktuell zu finden ist, steht im Viertelfinale. Sie hat die Nummer 3 der Welt, Jessica Pegula, aus den USA ausgeschaltet. Absolute Wahnsinnsüberraschung.
Vielen Dank. Das war Guido Ringel von den French Open in Paris.
Bums.
Danke.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Ingo Jansen.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland gibt es Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest. Bitte 10 Minuten mehr planen. Nochmal 10 Minuten in der Gegenrichtung. Stau zwischen Potsdam Nord und Füben. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Barutmark und Teupitz ist die Unfallstelle geräumt. Der Stau hat sich aufgelöst. Zurzeit dauert es aber auf den Umfahrungen noch etwas länger und zwar über Halbe und Zossen. Stadtverkehr Berlin 100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Kaiserdamm dauert es 20 Minuten länger. Auf der 113 stadteinwärts ist zwischen Schönefeld Nord und Tunnel Alt-Glienicke die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Stockender Verkehr ab dem Dreieck Neukölln. Hier dauert es 15 Minuten länger. In Klado ist der Ritterfelddamm in Höhe Eichelmartenweg nach einem Unfall gesperrt. Außerdem staut es sich auf der Nalepa- und der Minna-Totenhagen-Straße Richtung Rummelsburger Landstraße und rund um die Elsenbrücke und das Schlesische Tor. Und zur U-Bahn-Linie 3, die bleibt weiter zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse.
Es ist 17.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Es war die erste Amtshandlung von Alexander Dobrindt als Bundesinnenminister zu veranlassen, dass auch jene Migranten nicht nach Deutschland reingelassen werden an der Grenze, die Asyl beantragen möchten, bis auf wenige Ausnahmen. Und damit bewegt er sich auf juristisch dünnem Eis, wie wir heute wissen. Die Nachrichten mit Ingo Jansen.
Die von der Bundesregierung angeordneten Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen sind rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden. Das Verfahren war von drei Somaliern beantragt worden, die Anfang Mai kurz nach ihrer Einreise von Frankfurt/Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Die Beschlüsse sind unanfechtbar, teilt das Gericht mit und stellt zudem klar, die Begründung des Bundesinnenministeriums für die verschärften Maßnahmen reichen nicht aus. Deutschland sei im Rahmen der sogenannten Dublin-Verordnung der Europäischen Union dazu verpflichtet, bei Asylgesuchen, die hierzulande gestellt werden, das vorgesehene Verfahren einzuhalten. Und das sieht vor, dass zunächst in Deutschland geprüft werden muss, welches Land für das Asylverfahren zuständig ist.
In Potsdam entsteht in den nächsten 10 Jahren ein neuer Universitätsstandort. Er soll auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtages, dem Brauhausberg, errichtet werden. Hauptinitiator ist der Software-Milliardär Hasso Plattner. Das haben seine Stiftung und die Brandenburger Landesregierung am Nachmittag mitgeteilt. Zur Verwirklichung der Pläne wird eine Taskforce eingerichtet, die Ministerpräsident Woidke und Plattner leiten. Auf dem Gelände sollen mehrere neue Gebäude entstehen. Plattner sagte dem RBB, diese Institute sollen Juristen und Wirtschaftswissenschaftler beherbergen. Zu den Plänen gehört auch, das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee zu erweitern. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine mögliche Waffenruhe sind beendet. Das hat das türkische Außenministerium mitgeteilt. Das Gespräch hat etwa eine Stunde gedauert. Der ukrainische Präsident Zelensky nahm nicht persönlich an dem Treffen teil. Er äußerte sich zu den Ergebnissen aber bei einem NATO-Treffen in Litauen. Unsere Korrespondentin für die baltischen Staaten, Sophie Donges.
Der ukrainische Präsident sagte, es werde ein weiterer Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland vorbereitet. Beide Seiten hätten in Istanbul Dokumente ausgetauscht. Der ukrainische Präsident Zelensky war zu Gast bei dem Gipfeltreffen osteuropäischer und nordischer NATO-Staaten. Gemeinsam sprachen sich die NATO-Länder für höhere Verteidigungsausgaben aus. Mindestens 5% des Bruttoinlandsproduktes lautet das Ziel. Sie riefen auch andere Länder des Verteidigungsbündnisses auf, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen.
Die ehemalige deutsche Außenministerin Baerbock ist neue Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York. In einer geheimen Abstimmung hat sie am Nachmittag 167 Stimmen der 193 Mitgliedsländer erhalten. Baerbock war ohne Gegenkandidatin angetreten. Die offizielle Amtseinführung ist für Anfang September vorgesehen. Die Präsidentin der UN-Generalversammlung hat in erster Linie protokollarische Aufgaben, beispielsweise die Leitung von Sitzungen und die Festlegung von Tagesordnungspunkten. Die rund 1600 Pflegekräfte an den Berliner Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes bekommen mehr Geld. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, hat man sich mit der Gewerkschaft Verdi auf neue Vergütungsstrukturen geeinigt. Rückwirkend zum 1. März bedeutet das ein Gehaltsplus von bis zu 464 Euro pro Monat. Die Vergütungen steigen demnach im Schnitt um 5-8%. Außerdem wurde unter anderem vereinbart, dass sich die Pflegezulage auf bis zu 350 Euro im Monat erhöht und auf weitere Tätigkeitsfelder ausgeweitet wird. Millionen Deutsche sind in ihrer Kindheit Opfer von sexueller Gewalt geworden. Eine repräsentative Studie hat ergeben, dass fast 13% der 18- bis 59-Jährigen solche Taten als Kinder oder Jugendliche erlebt haben. Das sind fast 6 Millionen Menschen. Betroffene berichten am häufigsten, in der Familie oder durch Verwandte sexualisierte Gewalt erfahren zu haben, aber auch das Internet und soziale Medien spielen eine große Rolle. Initiiert wurde die Studie vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. In Cottbus wird morgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Betroffen sind neben dem Hauptbahnhof auch mehrere Institutionen, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule. Wie die Stadt mitgeteilt hat, müssen rund 1800 Anwohnerinnen und Anwohner bis 8 Uhr den Sperrkreis verlassen haben. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger war in der vergangenen Woche bei Bauarbeiten auf dem Gelände des neuen Bahnwerkes gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend, teils wolkig, teils klar und noch ein paar Schauer oder Gewitter, dazu ein böiger Westwind. Aktuell in Berlin-Steglitz 19 und in Pankow 21 Grad, in Brandenburg an der Havel 23 und in Cottbus 24 Grad. Morgen dann ein freundlicher und in der Regel trockener Mix aus längerem Sonnenschein und lockeren Wolken, maximal 23 bis 26 Grad. Die Zeit, es wird 17.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Die zweite Runde der direkten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul in diesem Jahr hat ungefähr eine Stunde heute gedauert. Das ist nun nicht gerade lange. Benjamin Weber ist ARD-Korrespondent in Istanbul. Herr Weber, was sind denn die Ergebnisse des Treffens?
Also man hat sich wie ungefähr vor 2,5 Wochen auch wieder auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Das ist auf jeden Fall das zentrale Ergebnis. Und zwar gibt es da verschiedene Kategorien von Gefangenen, die ausgetauscht werden sollen zwischen der Ukraine und Russland. Zum einen sind es 18- bis 25-jährige Gefangene, also junge Männer. Da sollen auf beiden Seiten alle, die in die Kategorie reinfallen, ausgetauscht werden. Dann Verletzte und Kranke sollen ausgetauscht werden. Und dann hat man sich noch darauf geeinigt, Gefallene, also die sterblichen Überreste von Gefallenen auszutauschen. Das sind die handfesten Ergebnisse dieses etwas mehr als einstündigen Gesprächs heute. Sie haben es schon gesagt.
Eigentlich soll es ja bei diesen Treffen um eine Waffenruhe gehen. Hat es da Fortschritte gegeben?
Nein, also waffenruhemäßige Fortschritte hat es keine gegeben. Die russische Delegation, der Leiter der russischen Delegation Medinsky, ehemaliger Kulturminister, dem ja auch so ein bisschen nachgesagt, / vorgeworfen wurde, dass er eigentlich nur eine drittrangige Figur irgendwie ist. Also dieser Medinsky hat nach dem Treffen gesagt, ja, also die Ukrainer, die reden immer von Waffenruhe, Waffenruhe. Wir haben denen jetzt angeboten, an verschiedenen Frontabschritten mal 2-3 Tage lang eine Waffenruhe einzurichten, damit sie da ihre Gefallenen bergen können. Das ist das Einzige, was die Russen heute gesagt haben zu einer Waffenruhe. Die Ukrainer bestehen weiterhin darauf und sagen, das ist eigentlich, also eine bedingungslose Waffenruhe ist der erste Step irgendwie aus dieser Situation raus hin zu einem Frieden. Dann muss man noch sagen, haben beide Parteien sich heute ihre Positionspapiere oder Memoranden oder wie man das nennen will, überreicht gegenseitig, wo eben drin steht, wie sich die beiden Delegationen jetzt oder wie die beiden Länder den Weg aus diesem Krieg heraus vorstellen. Also bei der Ukraine ist es, wie ich gerade skizziert habe, Waffenruhe und dann am Ende Gespräche zwischen Putin und Zelensky selber. Das russische Memorandum hat lange auf sich warten lassen und es soll sehr lang und differenziert sein. Deswegen weiß man noch nicht, was da genau drin steht.
Ist denn heute auch in Istanbul der ukrainische Drohnenangriff auf mehrere Flughäfen in Russland erwähnt worden?
Also Staatspräsident Erdogan hat sich nach dem Treffen geäußert und hat gesagt, es ist ja schön, dass es überhaupt zustande gekommen ist vor diesem Hintergrund. Es gab auch unter den Journalisten heute Gerüchte, dass es auf russischer Seite wohl auf der Kippe gestanden haben könnte, nachdem gestern ja diesen sehr massiven Angriff gegeben hat. Der ukrainische Außenamtssprecher hat gesagt, tja, wenn die Russen sich vor 2 Wochen auf unsere Waffenruhe eingelassen hätten, dann hätten sie das nicht erleben müssen. Das ist so ein bisschen Geplänkel rundherum. Ob das wirklich eine Rolle gespielt hat, das bleibt Spekulation, das weiß ich nicht.
Ja, und von der türkischen Seite, also die Türkei ist ja Moderatorin und Vermittlerin in diesem Konflikt oder sagen wir bei diesen Treffen. Wie wird da dieses Treffen bewertet?
Ja, Staatspräsident Erdogan hat es als ein sehr gutes Treffen bezeichnet, hat sich ja nachher geäußert und hat dann auch direkt noch nachgelegt und hat gesagt, mein größter Wunsch wäre es, Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky in Istanbul oder in Ankara zusammenzubringen, vielleicht auch noch mit US-Präsident Trump. Und Istanbul so zum Zentrum des Friedens zu machen. Was ich ein bisschen witzig finde vor dem Hintergrund, dass die Türkei immer so als Vermittlerin auftritt, aber am Ende eigentlich bis auf also ich will das jetzt nicht geringschätzen, aber bis auf ein paar Gefangenenaustausche eigentlich nichts Substanzielles zur Lösung dieser Frage herausgekommen ist bisher. Aber ungeachtet dessen freut sich oder wünscht sich Erdogan schon ein Putin-Zelensky-Treffen in der Türkei. Die Ukraine hat aber der russischen Seite eben auch vorgeschlagen, jetzt diesen Krieg auf dieser höchsten Ebene zu beenden und hat dafür auch ein Zeitfenster genannt, nämlich zwischen dem 20. und 30. Juni könnte man sich vorstellen, dass es diese Gespräche zwischen Putin und Zelensky geben könnte. Das ist also die ukrainische Seite. Die russische Seite hat sich dazu auch noch nicht geäußert. Es ist aber aus meiner Perspektive unwahrscheinlich, dass es so schnell dazu kommt, denn mein Eindruck ist eigentlich eher, dass die russische Seite versucht oder vieles versucht, um diese Verhandlungen rauszuzögern und weiterhin auf dem Schlachtfeld dann Fakten zu schaffen.
Vielen Dank. Das war Benjamin Weber, ARD-Korrespondent in Istanbul. Dort die zweite Runde der direkten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland heute. Etwas mehr als eine Stunde hat diese Runde gedauert. Polen hat einen neuen Präsidenten, Karol Nawrocki. Der Kandidat der rechtsnationalistischen PiS konnte rund 51% der Wählerstimmen auf sich vereinen. Bei der ersten Prognose lag noch der Pro-Europäer Rafał Trzaskowski vorn. Ja, was halten die Menschen in der deutsch-polnischen Grenzregion von dem Ergebnis? Unser Reporter Maximilian Divantier hat in Słubice Reaktionen eingefangen.
In Słubice ist alles wie zuletzt. Auf der Brücke nach Frankfurt staut es sich mal wieder. Langsam schleichen die Autos über den heißen Asphalt. Ein paar Jugendliche sind auf den Straßen unterwegs. An einigen Fassaden hängen noch die Plakate der Kandidaten für die Präsidentschaftswahl. Karol Nawrocki und Rafał Trzaskowski sind dort zu sehen. Vor wenigen Stunden wurde das Endergebnis veröffentlicht. Nawrocki wird neuer Präsident.
Ich bin einfach nur enttäuscht von den jungen Leuten, die so gewählt haben. Das ist alles. Mehr habe ich einfach nicht zu sagen. Ich bin enttäuscht von den jungen Wählern und von denjenigen, die nicht zur Wahl gegangen sind.
Sagt Nikola Jakubowska, eine junge Frau, die mit ihren Freundinnen unterwegs ist. Für Kacper Usiakiewicz gab es hingegen keinen annehmbaren Kandidaten.
Zwei Parteien, die seit 20 Jahren in Polen regieren, ohne dass sich etwas ändert. Das ist nicht meine Partei, das ist nicht mein Kandidat. Also bleibt alles, wie es ist, meiner Meinung nach.
Auch Alexandra Kachnik findet drastische Worte.
Ich bin nicht begeistert vom Ergebnis und traurig, dass die Wahl so verlaufen ist. Wir werden uns in den kommenden 5 Jahren für unseren Präsidenten schämen müssen. Er hat ja auch einiges auf dem Kerbholz.
Bei vielen Menschen löste unsere Interviewanfrage Kopfschütteln aus. Sie wollten nicht über das Thema sprechen. Und auch einen echten Nawrocki-Fan, der vors Mikrofon treten wollte, konnten wir in Słubice nicht finden. Allerdings kam Nawrocki in der Grenzregion auch weniger gut an und holte lediglich rund 42% der Stimmen. Beim Thema Auswirkungen auf die Grenzregion gaben sich die Vertreter aus der Doppelstadt optimistisch.
Ich glaube, das wird keine Auswirkungen haben auf das, was wir machen. Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass wir in der Grenzregion zusammenarbeiten. Denn wir haben über viele Jahre sehr viel erreicht im Kulturbereich.
Sagt Piotr Tamborski, Direktor des Kulturzentrums SMOK in Słubice. Auch Tomasz Pilarski vom Frankfurter Stadtmarketing bleibt gelassen.
Ich glaube, dass unsere Städte unabhängig von der großen Politik weiter zusammenwachsen werden. Ich bin hier geboren worden in dieser Doppelstadt. Ich lebe hier seit fast 50 Jahren. Wir hatten schon viele Krisen erlebt.
Und Klaus Junghans, Bürgermeister von Frankfurt, betont den europäischen Gedanken.
Ja, wir müssen schauen, wie sich jetzt die großpolitische Wetterlage in Polen entwickeln wird. Für uns hier in der Grenzregion ist eindeutig, unsere Zusammenarbeit ist stark, die wird auch weiter stark sein. Und ich glaube, wir haben da auch mit unseren polnischen Nachbarn in Słubice enge Partner an unserer Seite. Die europäische Doppelstadt ist weiter die europäische Doppelstadt.
Das sagt Klaus Junghans, Bürgermeister von Frankfurt, oder als Reaktion auf die Wahl von Karol Nawrocki zum neuen Präsidenten Polens. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner findet es nicht gut, wenn die Regierungsbank bei Parlamentssitzungen leer bleibt. Sie hat einen Brief an die Bundesregierung geschrieben und heute kam die Antwort, berichtet Dietrich Karl-Meurer aus dem Hauptstadtstudio.
Die Bundesregierung reagiert mit Verständnis auf die Kritik von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Diese hat in einem Brief bemängelt, dass Ministerinnen und Minister in den ersten Wochen der neuen Legislaturperiode im Parlament oft fehlten. Das Schreiben liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Regierungssprecher Stefan Cornelius äußert sich zu der Kritik in der Regierungspressekonferenz.
Die Bundesregierung kann dem nicht widersprechen. Das ist auch das Ziel der Bundesregierung. Die Bundesregierung respektiert das Recht des Deutschen Bundestages, weiß, dass die Kontrollaufgaben des Parlaments wichtig sind.
Klöckner bemängelt in ihrem Schreiben, dass die Regierungsbank im Parlament zu oft leer sei. Sie fordert, dass bei jeder Sitzung mindestens 2 Kabinettsmitglieder anwesend sein sollten. Der Regierungssprecher betont, zwar gäbe es
keine Vorschrift über die Besetzung der Regierungsbank im Plenum, weder in der Geschäftsordnung des Bundestags noch in anderen Vorschriften, aber es ist natürlich geübte parlamentarische Praxis, dass die Bundesregierung durch parlamentarische Staatssekretäre oder Minister, Ministerinnen vertreten ist und dem wir die Bundesregierung auch entsprechen.
Das Thema Anwesenheit von Ministerinnen und Ministern im Bundestag sei schon vor Tagen intern angesprochen worden und inzwischen zu aller Zufriedenheit beigelegt.
Soweit Dietrich Gamora aus dem Hauptstadtstudio.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Drohnen prägen zusehends den Krieg in der Ukraine. Drohnen eignen sich zur Überwachung, zur Abwehr, allerdings auch für zerstörerische Angriffe. Sie sind selbst ein leichtes Ziel, aber auch schnell zu ersetzen. Die Nachfrage danach steigt jedenfalls. Und auch in Berlin werden Drohnen gebaut, für zivile, aber neuerdings auch für militärische Zwecke. RBB-Reporter Martin Küper war bei einem Produzenten.
Es wird gesägt, geschraubt und getüftelt. In einer ehemaligen Luftfrachthalle des stillgelegten Flughafens Berlin-Tegel stehen graue Drohnen in Reihe und Glied, warten auf ihren Einsatz. Songbirds, Singvögel also heißen sie, haben im Kopf ein Kamerasystem und werden nach der Montage getestet und versandfertig verpackt. Vor etwa einem Jahr hat das Berliner Start-up German Drones diesen Produktionsort gefunden. Gründer Klaus Schoh musste nicht lange überlegen.
Erstens ist eine sehr interessante Umgebung und, was ein Riesenvorteil für uns ist, wir können hier direkt raus und direkt fliegen. Und das können wir sonst in der Innenstadt ja nirgendwo.
Entwickelt wurde der Songbird schon vor Jahren. Die Ingenieure versprachen eine Allround-Lösung für Vermessungs-, Kartierungs- und Überwachungsaufgaben leicht und schnell zu bedienen. Mit den ersten Jahren kamen Aufträge aus dem zivilen Bereich, aber auch zur Überwachung von Staatsgrenzen. Vor gut 3 Jahren dann eine Zäsur.
Ja, das muss man ganz eindeutig sagen. Da hat jemand einen Schalter umgelegt, und das war, als Putin die Ukraine überfallen hat. Das, was wir hier produzieren, geht zu 80-90% in Überwachungs- für militärische Anwendungen. Wir produzieren hier keine Waffen, aber wir produzieren Systeme, die rausfliegen und eine Lage in irgendeiner Weise feststellen.
Wer ist der Kunde?
Der Kunde ist die Ukraine, das Verteidigungsministerium.
Einige hundert Exemplare verlassen nun monatlich die Tegeler Werkshallen Richtung Ukraine. Und man bereitet sich auf eine wachsende Nachfrage vor. Erstens wäre in Tegel eine weitere Halle nutzbar, aber auch am Flughafen in Mönchengladbach will German Drones eine Produktion aufbauen. Es könnte ja auch mal die Bundeswehr Interesse zeigen. Deren Cyber Innovation Hub ist in Berlin angesiedelt und soll zusammen mit jungen Firmen Ideen entwickeln, wie eine zeitgemäße Verteidigung aussehen könnte. Drohnen gehören ganz vorne mit dazu. Der Leiter des Bundeswehrteams Sven Weizenecker beschreibt die Funktion.
Wir können mit der Drohne andere Drohnen erkennen, die in der Luft sind, und die Drohne verfolgt selbstständig ihr Ziel und schießt sie mit kinetischer Energie ab. Das heißt, die Drohne rammt die andere Drohne. Das ist die sogenannte Interceptor-Drohne. Die haben wir mit einem Startup aus Bayern entwickelt gemeinsam.
Der weltweite Wettbewerb ist in vollem Gang. Experten schätzen, dass sich der Umsatz von 6,5 Milliarden Euro 2024 in 10 Jahren auf etwa 30 Milliarden vervielfachen wird. Eine Entwicklung, an der auch die Berliner Ingenieure von German Drones teilhaben möchten. Den zivilen Bereich aber haben sie ebenso noch im Blick. Mit einer neuen riesigen Transportdrohne, die, so plant es Klaus Schoh, mal bis zu 200 Kilo aufnehmen soll.
Für Bauprojekte, wo Lärmschutzwände eingebaut werden, aber auch ganz normaler Transport in unwegsamem Gelände.
Ob so oder so in Berlin-Tegel wird auf diese Weise wieder ein neues Kapitel der Luftfahrt aufgeschlagen.
So hat die Recherche von Martin Küpper im RBB speziell für die Wirtschaft zuständig. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben immer noch 20 bis 23 Grad. Und in der Nacht ist es dann gering bewölkt bis klar und trocken. Ein bisschen Nebel haben wir. Die Tiefstwerte 12 bis 7 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Ingo Jansen.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland gibt es Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest. Bitte planen Sie 20 Minuten mehr ein. Stadtverkehr Berlin, 100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm dauert es eine Viertelstunde länger. Auf der 113 stadteinwärts ist zwischen Schönefeld Nord und Tunnel Alt-Glienicke die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. Stockender Verkehr ab dem Dreieck Neukölln plus 10 Minuten. In Kladow bleibt der Ritterfelddamm in Höhe Eichelmartenweg nach einem Unfall gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten weiterhin für Autos und Lkw gesperrt. Zurzeit Stau auf der Umfahrung über die Minna-Todenhagen-Straße in Richtung Rummelsburger Landstraße, hier plus 20 Minuten. Ja, und etwas voller ist es auch noch auf der Wollangstraße stadtauswärts, auf der Seestraße Richtung Stadtring und rund um Elsenbrücke und Schlesisches Tor.
Es wird 17.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Guten Tag, ich bin Irina Grabowski. Die Bundespolizei soll, wenn sie Migranten an der Grenze aufgreift, diese nicht nach Deutschland reinlassen, auch wenn sie Asyl beantragen und das nur mit wenigen Ausnahmen. Diese Anweisung des Bundesinnenministers wurde jetzt in den ersten Fällen, die vor Gericht kamen, ihrerseits zurückgewiesen. Die Nachrichten mit Ingo Jansen.
Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden. Das Gericht begründet sein Urteil damit, dass Asylsuchende ohne Durchführung des sogenannten Dublin-Verfahrens nicht abgewiesen werden dürften. Deutschland müsse ein solches Verfahren abschließen, um zu klären, welches EU-Mitgliedsland zuständig ist. Die Bundesregierung könne sich nicht auf eine Ausnahmeregelung stützen. Darauf hatte sich Innenminister Dobrindt aber berufen. Mit dem Urteil hatten die Anträge dreier Somalier Erfolg, die Anfang Mai kurz nach ihrer Einreise von Frankfurt-Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock ist zur Präsidentin der UNO-Generalversammlung in New York gewählt worden. Sie war die einzige Kandidatin für das Amt. Bei der geheimen Wahl hat Baerbock 167 Stimmen erhalten. Sie tritt ihr Amt Anfang September an. Aus New York, Martin Ganselmeier.
In ihrer Rede nach der Wahl kündigte Baerbock an, dass sie sich in ihrer einjährigen Amtszeit um die Interessen aller 193 Mitgliedstaaten kümmern will. Gleichzeitig werde sie sich für Reformen einsetzen, um die Vereinten Nationen auch in schwierigen Zeiten zu stärken.
Mithilfe des Software-Milliardärs Hasso Plattner wird in den kommenden 10 Jahren ein neuer Universitätscampus in Potsdam geschaffen. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung am Nachmittag mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem soll das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert werden. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden. Wie viel Geld genau in den neuen Unicampus und den Ausbau des HPI in Potsdam fließen soll, ist nicht bekannt. Laut Plattner ist von einer dreistelligen Millionensumme auszugehen.
Die Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Das Gespräch in Istanbul hat etwa eine Stunde gedauert, einen Durchbruch gab es nicht. Beide Seiten haben aber vereinbart, noch einmal Kriegsgefangene auszutauschen, diesmal vor allem Schwerverletzte und junge Menschen. Außerdem sollen tausende Leichen übergeben werden. Die ukrainische Delegation hat außerdem eine Liste mit von Russland verschleppten Kindern vorgelegt und gefordert, dass diese in ihre Heimat zurückkehren. Die EU-Kommission verhängt Geldstrafen gegen 2 Essenslieferanten in Höhe von insgesamt knapp 330 Millionen Euro. Betroffen sind das Berliner Unternehmen Delivery Hero und der Lieferdienst Glovo, der ursprünglich in spanischer Hand war. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Die EU-Kommission bestraft damit zum ersten Mal verbotene Absprachen, die den Arbeitsmarkt betreffen. Die beiden Lebensmittellieferdienste Delivery Hero und Glovo hatten nämlich vereinbart, sich gegenseitig keine Mitarbeiter abzuwerben, was die Chancen für Arbeitnehmer auf dem schnell wachsenden Markt der Essenslieferanten einschränkt. Auch in anderen Bereichen haben laut Kommission die beiden Unternehmen von 2018 bis 2022 schrittweise den Wettbewerb abgebaut und die Märkte in Europa und darüber hinaus untereinander aufgeteilt. Das Unternehmen Delivery Hero mit Sitz in Berlin ist inzwischen in 70 Märkten aktiv. Im Juli 2022 übernahm es dann auch den einstigen Konkurrenten Glovo ins Portfolio, wodurch auch die kartellrechtlich relevanten Absprachen zu einem Ende kamen.
Millionen Deutsche sind in ihrer Kindheit Opfer von sexueller Gewalt geworden. Einer repräsentativen Studie zufolge haben fast 13% der 18- bis 59-Jährigen solche Taten als Kinder oder Jugendliche erlebt. Das sind fast 6 Millionen Menschen. Betroffene berichten am häufigsten in der Familie oder durch Verwandte sexualisierte Gewalt erfahren zu haben. Aber auch das Internet und soziale Medien spielen eine große Rolle. Initiiert wurde die Studie vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Bei den French Open ist der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev ins Viertelfinale eingezogen. Der Hamburger hat davon profitiert, dass sein niederländischer Gegner Talon Griekspoor wegen gesundheitlicher Probleme aufgeben musste. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend teils wolkig, teils klar und noch ein paar Schauer oder Gewitter. Dazu weht ein böiger Westwind. Aktuelle Temperaturen in Berlin-Steglitz 19, Pankow 21 Grad, Brandenburg an der Havel 23 und Cottbus 24 Grad. Morgen ein freundlicher und meist trockener Mix aus längerem Sonnenschein und lockeren Wolken, maximal 23 bis 26 Grad. Die Zeit 17.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Der Kreml wird zum Unicampus. Gemeint ist der Brauhausberg in Potsdam. Die Bezeichnung Kreml stammt aus DDR-Zeiten, als dort die Bezirksleitung der SED war. Einige Jahre nach der Wende zog der Landtag ein und zuletzt war das Areal verwaist. Jetzt will der Unternehmer und Mäzen Hasso Plattner dort viel Geld hineinstecken für einen neuen Campus der Uni Potsdam. Heute ist dieses Vorhaben prominent und feierlich verkündet worden auf einem Pressetermin mit Hasso Plattner, mit dem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, Wissenschaftsministerin Manja Schüle, die das Ganze mit eingefädelt hat. Und der Unipräsident Oliver Günther war auch mit dabei. Habe ich irgendjemand vergessen? Nee, RBB-Landespolitikreporter Hanno Christ hat die Pressekonferenz verfolgt und vor einem Gespräch mal erklärt, was für den Brauhausberg geplant ist.
Ja, es ist also tatsächlich ein großer Wurf. Vor ein paar Jahren wurde Tesla hier verkündet. Ich kann mal durchaus vergleichen im wissenschaftlichen Sinne, dass es auch eine Art Tesla-Investition hier ist. Wirklich millionenschwer. Den Preis haben sie nicht genau genannt, wie viel es wirklich kosten würde. Die Rede war auch mal von Milliarden. Hat Hasso Plattner auf der Pressekonferenz gesagt, na, so viel wird es wohl doch nicht werden. Also geplant ist erstmal so eine Art Geländetausch. Das Hasso-Plattner-Institut und die Universität Potsdam sitzen ja am Campus Griebnitzsee eng aufeinander, zu eng für das Hasso-Plattner-Institut. Das will expandieren, das will noch mehr Professorenstellen einrichten, aber dafür reicht eben der Platz nicht. Deswegen hat das Hasso-Plattner-Institut jetzt angeboten, sie haben einen Letter of Intent, also eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach die Hasso-Plattner-Stiftung das Geld zur Verfügung stellen wird, um den Kreml, den sogenannten, den alten Landtag auf dem Brauhausberg zu sanieren, auch das Gelände dahinter. Die Universität Potsdam wird dann bis 2035 spätestens dort hinziehen und die frei werdenden Flächen nutzt dann das Hasso-Plattner-Institut am Campus Griebnitzsee. Das ist der Plan.
Was ist denn die strategische Idee hinter dieser Investition?
Eine große. Zum einen verwirklicht Hasso Plattner erstmal einen Jugendtraum. Er wollte immer eine Universität gründen. Jetzt ist es eine Fakultät, ein bisschen größer das Ganze. Aber man möchte vor allen Dingen ja auch, ich sag mal, den USA ein Stück weit die Stirn bieten, beziehungsweise Wissenschaftlern dort mal die Hand reichen, die es unter Trump gerade nicht sehr einfach haben. Und ohne dass er den Namen Trump ausgesprochen hat, hat Hasso Plattner davon gesprochen, was der Großmann in Washington so macht mit den Hochschulen, ist fürchterlich, aber es ist auch für uns eine Chance. Wir haben eine historische Chance, die nächsten 3,5 Jahre aufzuholen und es gibt keinen Grund, dass wir nicht auch so gut Hochschule machen können. Heißt also, sie wollen nicht nur deutsche Wissenschaftler oder europäische Wissenschaftler nach Potsdam holen, sondern auch Wissenschaftler aus den USA, um dann vor allen Dingen an künstlicher Intelligenz zu forschen. Also das Hasso-Plattner-Institut ist ja vor allen Dingen ein Digital Engineering-Institut. Also alles, was rund um Informatik kreist, da will man mächtig aufholen. Und nochmal zum Vergleich, also wir haben derzeit hat das Hasso-Plattner-Institut 29 Professorenstellen, 34, 35 wollten sie eigentlich haben und sie wollten, dass bis in 2035 vielleicht sogar verdoppeln. Und damit schließen sie auf zu großen Informatikinstituten auch in Deutschland, also Aachen, Karlsruhe wurde da immer wieder genannt, aber eben auch andere wie Massachusetts zum Beispiel in den USA. Also da kommt was.
Hasso Plattner, du hast schon so etwas gesagt, also so Jugendtraum von ihm. Hat er das heute noch genauer begründet, warum er jetzt sein ganzes Geld oder nicht sein ganzes, also viel Geld da reingibt?
Also das Geld kommt ja tatsächlich von der Stiftung, auch angeschoben immer von einer kräftigen Dividende von SAP, dem Softwarekonzern, den Hasso Plattner ja mitgegründet hat. So sollte das Ganze eben auch laufen. Und er hat das so beschrieben auf der Pressekonferenz, dass er vor 30 Jahren schon mal auf den Brauhausberg gestiefelt ist. Da war es noch ganz schlammig und sah ganz anders aus. Und da hat er irgendwie so diesen Traum, Mensch, ich mach mal eine Universität. Und an diesem Traum hat er irgendwie festgehalten. Daraus wurde dann das Hasso-Plattner-Institut erstmal, was er jetzt so Stück für Stück erweitert. Also für ihn ist es ja eine weitere Liebesbekundung an Potsdam, wo er tatsächlich so ein bisschen sein Herz verloren hat. Ist ja nicht das erste Mal, dass er mächtig in diese Stadt investiert oder zumindest dafür sorgt, dass hier viel Geld reinfließt.
Welche Unterstützung kommt vom Land?
Ja, das Land hat eine recht komfortable Position, ist ja haushalterisch eigentlich ziemlich klamm. Das fand ich übrigens bemerkenswert auf der Pressekonferenz. Hasso Plattner hat gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass die Verbesserung Deutschlands in der Weltwirtschaft über Ausbildung geht. Wir müssen bessere Schulen, Hochschulen und andere fortbildende Institutionen haben. Und das ist fast eine Bürgerpflicht, da Geld zu investieren. Er möchte auch andere Leute dazu anregen, zu investieren, andere reiche Leute. Das Land Brandenburg hat ja gerade einen Haushalt vorgelegt, wo auch im Bereich Schule gekürzt wird. Also insofern hat es da so ein bisschen für mich geknistert in dem Moment auf der Pressekonferenz. Das Land Brandenburg muss bei diesem Geschäft eigentlich nichts zuschießen, außer ein bisschen Personal und Planung. Ansonsten kommt alles von der Hasso-Plattner-Stiftung. Das ist tatsächlich eine extrem komfortable Situation für das Land Brandenburg.
Das war unser Landespolitikreporter Hanno Christ. Polen hat einen neuen Präsidenten gewählt, Karol Nawrocki, den Kandidaten der rechtsnationalistischen PiS. Und auch in Berlin konnten hier lebende Polen und Polen mit abstimmen. Mehr als 60.000 Menschen mit polnischer Staatsangehörigkeit leben in der Stadt. Und viele deutsch-polnische Institutionen sind in Berlin ansässig, genauso wie viele Kulturschaffende und Wissenschaftler. Wie haben Sie auf das Wahlergebnis reagiert? Unsere Reporterin Ann-Christine Schenten hat sich umgehört.
In Berlin haben sich die meisten wahlberechtigten Polinnen und Polen für den liberalen Kandidaten Trzaskowski entschieden. Auf ihn entfielen in den Wahllokalen mehr als 70, in den meisten sogar mehr als 80% der Stimmen. Als eher liberal und proeuropäisch gelten auch die meisten deutsch-polnischen Institutionen hier in Berlin. So etwa die Deutsch-Polnische Gesellschaft. Sie setzt sich seit mehr als 50 Jahren für deutsch-polnischen Dialog ein. Ihre Vorsitzende Anita Baranowska-Koch ist enttäuscht über den Wahlsieg des rechtskonservativen Nawrocki, will sich aber nicht unterkriegen lassen.
Ich hoffe sehr, dass die deutsch-polnische Zusammenarbeit noch weiter halten wird, dass wir mit unserem Dialogmagazin, ein zweisprachiges Magazin, weiterhin an unsere Abonnenten und Sympathisanten rankommen und dass die Leute nicht aufgeben, sich für Polen zu interessieren.
Durch die jahrzehntelange Arbeit für den deutsch-polnischen Dialog sei man Politikwechsel und Krisen gewöhnt, sagt Anita Baranowska-Koch. Ein weiteres bekanntes deutsch-polnisches Projekt in Berlin ist das Deutsch-Polnische Haus. Noch steht es nicht, aber es soll ein Ort werden, an dem an die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert und die Zivilgesellschaft gestärkt wird. Robert Parzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter dort, blickt aktuell noch entspannt auf die zukünftige Arbeit.
Für das Deutsch-Polnische Haus, denke ich, hat dieser Wahlsieg erstmal keine großen Auswirkungen. Ich denke, dass wir mit unserer bisherigen Strategie, nämlich weit ab von politischen Stimmungslagen zu agieren, sehr gut gefahren sind. Und das werden wir auch in Zukunft tun.
Man sei beispielsweise auch unabhängig von Fördergeldern aus Polen. Die Kuratorin Dorota Danielewicz, die unter anderem für das deutsch-polnische Literaturforum Unrast in Berlin arbeitet, will sich von dem neuen Präsidenten ebenfalls nicht an ihrer Arbeit hindern lassen.
Ich werde auf jeden Fall weiterhin so arbeiten wie bisher. Und ich werde auf keinen Fall aufhören, für Annäherung zu sorgen, auch wenn es im Rahmen eines privaten Salons es stattfinden muss. Ich lasse mich nicht von politischen Querellen beeindrucken.
Die Journalistin und Literaturwissenschaftlerin Karolina Golimowska ist in Warschau aufgewachsen und lebt mittlerweile in Berlin. Aus ihrer Sicht könnte der knappe Wahlsieg des rechtskonservativen Kandidaten ein Wendepunkt in den deutsch-polnischen Beziehungen sein. Nicht nur im Hinblick auf die kulturelle Zusammenarbeit, sondern auch außen- und sicherheitspolitisch.
Eine solche Spaltung ist natürlich immer gefährlich, aber gerade in Zeiten, in denen hinter der Landesgrenze direkt ein Krieg herrscht, scheint sie mir ganz besonders besorgniserregend zu sein, denn sie wird irgendwann dazu führen können, dass man gar nicht mehr miteinander sprechen kann. Und anstatt gemeinsam zu agieren und sich zu konsolidieren, wird man eben diese Kluft weiterhin dazwischen haben.
Also deutsch-polnische Institute, Kulturschaffende und Wissenschaftler, denen an der deutsch-polnischen Zusammenarbeit gelegen ist, wollen sich von dem Politikwechsel in Polen nun erstmal nicht beeindrucken lassen, sondern ihre Projekte fortführen.
Soweit unsere Reporterin Ann-Christine Schenten.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Ihr Interview im Spiegel letzte Woche schlug in der Presse hohe Wellen. Heute hat die neue Berliner Kultursenatorin Sarah Whittle-Wilson einen Ausblick auf ihre Pläne gegeben. RBB-Kulturreporter Thomas Fitzel war heute im Kulturausschuss, hat sich das angehört. Thomas, die Erwartungen an die neue Kultursenatorin sind sehr hoch. Was hat sie denn heute gewissermaßen bei ihrer Antrittsrede gesagt?
Nun, wir hörten heute weniger eine konkrete Agenda, also Punkt 1, Punkt 2 und so weiter, ihrer Vorhaben, als vielmehr so ein Credo, ein Bekenntnis zu der großartigen, einzigartigen und vielfältigen Berliner Kultur, um die uns die Welt beneidet und die uns als Stadt, und das war Sarah Whittle-Wilson auch sehr wichtig, Geld einbringt, denn für jeden in die Kultur investierten Euro fließen mehrere zurück. Vor allem war ihr aber wichtig, einen Ton der Zuversicht zu setzen, denn anders als ihr Vorgänger Joe Ciallo, der eher immer mit der düsteren Warnung auftrat, zieht euch warm an, es kommen härtere Tage, da kam sie heute sogar zu einer überraschenden Ansicht, hören wir Sarah Whittle-Wilson.
Ich bin überzeugt, die zwingend notwendige Haushaltskonsolidierung ist nicht nur ein Krisenmoment. Sie bietet die Chance zu einer langfristigen Konsolidierung und damit auch zu mehr Verlässlichkeit und Verbindlichkeit in der Kulturpolitik. Was wir für die Zukunft gemeinsam erreichen wollen, ist eine mit anderen Politikfeldern vergleichbare, transparente und professionelle Planung zu erarbeiten. Eine Kulturagenda 2035, die auch ebenso transparent und verlässlich gegenfinanziert ist.
Eine Kulturplanung also, eine Kulturagenda 2035, die über die einzelnen Legislaturperioden hinausschaut, das war ja eigentlich auch eine Forderung der alten Koalition, also einen Stadtentwicklungsplan Kultur aufzustellen, der vor allem auch die Entwicklung der Kulturräume parallel zu der Stadtplanung mitdenkt. Doch diese Forderung ist ja von dieser Koalition eigentlich gekippt worden. Also insofern muss sich die Kultursenatorin hier auch gegen die Vorstellung der eigenen Regierung noch durchsetzen. Aber anders als ihr Vorgänger befindet sie sich ja immer im engen Austausch mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner, mit dem sie derzeit ja auch die Kulturdialoge organisiert. Womöglich kommt Kai Wegner dort ja auch zu neuen Einsichten.
Heißt das, dass sie heute damit Akzente gesetzt hat, die auf einen vorsichtigen Kurswechsel der bisherigen Politik schließen lassen?
Naja, vor allem hatte sie vor allem eine Szene heute so im Auge, die auch in den Zuschauerräumen da waren, die auch schwer gebeutelt wurden. Und das ist die freie Szene. Auf die hat sie heute doch einen starken Akzent gesetzt.
Und dieses Angebot beginnt bei den lokalen und regionalen Einrichtungen, in der bezirklichen Kulturarbeit. Und die beginnt auch bei der freien Szene. Die freie Szene Berlins lebt nicht einmal mehr von der Substanz. Doch gerade sie war und ist ein Nährboden Berliner Kultur. Wenn wir nicht mehr die Mittel aufbringen, experimentelle, auch provokante neue Formen der Theatersprache zu fördern, was wird uns entgehen? Die Freizene ist ein Nukleus für Innovation. Das soll und das muss so bleiben.
Ja.
Aha, das also die neue Kultursenatorin mit diesem Ausblick. Ihre Ernennung ist ja auch von der Opposition stark begrüßt worden. Der erste, der ihr gratuliert hatte, war der ehemalige Kultursenator Klaus Lederer von der Linken. Gab es denn da heute aus den Reihen der Opposition auch Kritik?
Also eher weniger Kritik als sehr vorsichtige Nachfragen zu einzelnen Vorhaben. Also wie geht es weiter mit der Landes- und Zentralbibliothek, mit dem eigentlich angestrebten Umzug in das Lafayette? Geplant war für den Sommer auch ein fertiges Bibliotheksentwicklungsgesetz. Wie geht es weiter mit der Kulturraum GmbH und so weiter? Der Einzige, der heute so ein bisschen kritischer und forscher auftrat, war Daniel Wesner von den Grünen, der ihren Anfang heute sogar als verbaselt bezeichnet hatte. Aber das war vielleicht der Unmut, weil sie sich doch so wenig konkret zu den harten Zahlen geäußert hat. Hören wir ihn.
Ich habe heute eine Aussage vermisst, die ich für die Zentrale halte. Ihre wichtigste Aussage war, wenn man so will, eine Kampfansage. Kampfansage an den eigenen Senat und die eigene Koalition, die lautet, mit dem vom Senat und der Koalition beschlossenen Eckzahlen, mit den Kürzungsvorgaben für den kommenden Doppelhaushalt, lässt sich das, was wir gemeinsam kulturpolitisch wollen, nicht umsetzen.
Und da wird es dann auch hart werden, wenn es tatsächlich um den neuen Haushalt geht.
Vielen Dank. Das war Thomas Fitzel über die Pläne der neuen Berliner Kultursenatorin Sarah Whittle-Wilson, die sie heute im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses vorgestellt hat.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Ingo Jansen.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland gibt es Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest plus 10 Minuten. Stadtverkehr Berlin 100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm dauert es eine Viertelstunde länger. Auf der 113 stadteinwärts ist zwischen Schönefeld Nord und Tunnel Alt-Glienicke die linke Spur wegen Bauarbeiten gesperrt. In Kladow bleibt der Ritterfelddamm in Höhe Eichelmartenweg nach einem Unfall gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger, Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten weiter für Autos und Lkw gesperrt. Zurzeit Stau auf der Umfahrung über die Minna-Todenhagen-Straße Richtung Rummelsburger Landstraße. Hier bitte 10 Minuten mehr planen. Ja, und etwas voller ist es auch noch auf der Rudolf-Rühl-Allee Richtung Biesdorf, auf der Seestraße Richtung Stadtring und rund um Elsenbrücke und Schlesisches Tor. Allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt. Kommen Sie gut an.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden und damit drei Somaliern recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise wieder nach Polen zurückgeschickt wurden. Deutschland sei im Rahmen der sogenannten Dublin-Verordnung der EU dazu verpflichtet, bei Asylgesuchen das vorgesehene Verfahren einzuhalten, heißt es. Mithilfe des Mäzens Hasso Plattner entsteht ein neuer Universitätsstandort in Potsdam. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Hasso Plattner Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
Die ehemalige deutsche Außenministerin Baerbock ist neue Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York. In einer geheimen Abstimmung hat sie am Nachmittag 167 Stimmen der 193 Mitgliedsländer erhalten. Die offizielle Amtseinführung ist für Anfang September vorgesehen. Die zweite Runde der Gespräche zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine in Istanbul über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Die Verhandlungen haben offenbar nur gut eine Stunde gedauert. Über Ergebnisse ist noch nicht viel bekannt. Aus Istanbul Uwe Lüb.
Es sei ein weiterer Austausch Gefangener vereinbart worden, hieß es von ukrainischer Seite. Zudem soll eine Liste mit Namen verschleppter Kinder übergeben worden sein. Auch sollen beide Seiten ihre Vorstellungen über die Voraussetzungen für eine Waffenruhe übergeben haben. Russland hatte eine vorzeitige Übergabe eines sogenannten Memorandums verweigert. Die Gespräche waren die zweiten direkten binnen weniger Wochen.
Die EU-Kommission verhängt Geldstrafen in Höhe von insgesamt knapp 330 Millionen Euro gegen zwei Essenslieferanten. Das hat die EU-Kommission in Brüssel mitgeteilt. Betroffen sind das Berliner Unternehmen Delivery Hero und der Lieferdienst Glovo. Es geht um wettbewerbswidrige Absprachen, etwa über Preise und Strategien. Seit Juli 2022 hat Delivery